Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Jetzt werden wir gleich Bescheid wissen, meine Schöne, wen das Schicksal für dich bestimmt hat.
Ja, und das ist natürlich, wenn Sie sich erinnern, ein Déjà-vu. Das ist letzte Woche gelaufen. Welchen O-Ton ich für Sie diesmal vorbereitet habe, gleich. Hab einfach hier nochmal in die falsche Trickkiste gegriffen. Aber das wird nicht die letzte Panne sein. Das ist eine Sendung, die ist live. Und deswegen schätzen Sie sie ja auch. Dazu gleich nachher. Willkommen wieder beim Marktführer in Berlin und Brandenburg. Bevor wir gleich nach Austin, Texas schalten, will ich Ihnen den wichtigsten O-Ton vielleicht in dieser Woche nicht vorenthalten. Eine Reaktion von Google zur Meldung, dass der Koalitionsausschuss von CDU und FDP beschlossen hat, ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage einzuführen. Hören wir, was Ralf Bremer von Google Germany sagt.
Der Widerstand gegen dieses Leistungsschutzrecht ist erheblich. Das durchzieht alle Bereiche der Gesellschaft, insbesondere die deutsche Wirtschaft, steht nach wie vor stark dagegen. Google leitet pro Minute 100.000 Klicks an Verlagsseiten weiter. Dort werden die Artikel gelesen, dort wird Werbung geschaltet, dort können die Verlage Qualitätsjournalismus präsentieren, neue Paid-Content-Modelle und andere moderne Formen von Journalismus anbieten. Daneben arbeitet Google mit den Verlagen zusammen, zum Beispiel mit unserem Werbetool AdSense. Da haben wir im vergangenen Jahr 7,2 Milliarden US-Dollar an Verlage ausgeschüttet. Und nebenbei bemerkt, in den deutschen Redaktionsstuben arbeiten zehntausende Journalisten jeden Tag vermutlich auch mit Tools von Google, recherchieren mit der Suche, mit YouTube, mit Google Maps. Also Google tut sehr viel für die deutschen Verlage und wir würden uns freuen, wenn es in dieser Debatte auch mal berücksichtigt würde.
Ralf Bremer, wie gesagt, von Google Germany. Und man muss die Reaktion, die noch sehr moderat ausgefallen ist, insofern verstehen, dieses neue Leistungsschutzrecht soll unter anderem auch bei Google Geld abschöpfen, weil bei Google News erscheinen doch, wenn Sie mal Google News eingeben, auch so Snippets, also kleine Vorschautexte auf Artikel, die im Internet dann verlinkt zu den einzelnen Seiten führen. Und dafür wollen auch Presseverlage Geld haben. Aber eigentlich weiß man es nicht so ganz genau, weil der Entwurf ist noch nicht öffentlich. Und ja, da ist also ein bisschen Orakeln mit im Spiel, was dieses Leistungsschutzrecht tatsächlich zu bewirken hat oder welche Konsequenzen es hat. Gut, das werden wir dann, wenn sobald der Text öffentlich ist, präzisieren. Jetzt erstmal, wie gesagt, geht's zumindest akustisch nach Austin, Texas, vorher noch nach New York. If I can make it there, I'd make it. If I can make it there, I'll make it anywhere. Wenn ich es dort schaffe, werde ich es überall schaffen. Diese berühmte Zeile, zuerst von Liza Minnelli und später von Frank Sinatra gesungen, galt einst New York. Für die Tech-Szene gilt dies nicht für New York, aber auch nicht für das Silicon Valley an der US-Westküste, wie man das vielleicht meinen mag, sondern für Texas. Zumindest wenn dort das jährliche South by Southwest Festival stattfindet. Das gehört zu den größten Netzkulturevents der Welt. Im vergangenen Jahr gab es 20.000 Teilnehmer. Und für das Radio 1 Medienmagazin wieder mit dabei ist unser Reporter Daniel Fiene. Hallo nach Austin im US-Bundesstaat Texas.
Ja, hallo Jörg, hallo Berlin, hallo Brandenburg.
Du bist ja wahrlich nicht alleine. Auch unter den Deutschen sind in diesem Jahr viele Berliner und Brandenburger mit dabei. Was steckt dahinter?
Also da ist zum Beispiel das Medienboard Berlin-Brandenburg, das 17 Digitalfirmen oder Startups zum Interactive-Teil der Konferenz geschickt hat, um Werbung, klar, einmal für die eigenen Firmen zu machen, aber auch für den Standort. Und hier ist das Ziel, dass noch mehr Investoren wie Hollywood-Schauspieler Ashton Kutcher hier in Berliner Interactive-Firmen investieren. Aber ich habe auch schon Startups aus Berlin getroffen, die hier schon auf den eigenen Füßen stehen. Soundcloud zum Beispiel, das ist ja das YouTube für Musiker. Und das hat hier in Austin, Texas, neben dem Konferenzgelände ein eigenes Haus gemietet, um dorthin Partner einzuladen, aber auch ordentlich Werbung für die eigene Plattform zu machen.
Auch die Stadt Hamburg hat ja eine Delegation nach Texas geschickt, Daniel. Das Ganze hört sich nach einem Kampf um Aufmerksamkeit der Startups an.
Ja, das ist es auch. Also im Vergleich zum letzten Jahr habe ich den Eindruck, dass es hier in diesem Jahr viel stärker um Startups geht. Also die Startups versuchen nicht nur auf sich aufmerksam zu machen, sondern auch zu lernen. Im Programm gibt es so Veranstaltungen aller, wie führe ich den perfekten Beta-Test durch, wie kriege ich genug Aufmerksamkeit auf meine Plattform und wie bleibe ich cool, wenn auf einmal viele Millionen Euro in mein Unternehmen investiert werden. Und ich habe die Beraterin Nicole Simon getroffen. Sie ist schon seit Jahren bei der South By dabei und sie sagt, dass die South By für Startups wichtig ist, wenn man sich aber richtig vorbereitet.
Für gewisse Startups ist South By das falsche Event. Man muss das ganz genau planen. Es gibt von den Engländern, die haben hier die Chinwag Mission hierher, wo sie wirklich ein Programm haben. Lerne doch mal über amerikanisches Rechtssystem kennen. So funktionieren VCs hier. Also es ist wirklich so ein betreutes Reiseprogramm. An der Hand gehalten zu werden, hierher gebracht zu werden, Leuten vorgestellt zu werden, das kann unheimlich viel bringen. Man kann hier immer noch die Leute kennenlernen. Hier sind so viele Chancen, auf was man lernen kann von anderen, dass es dafür eigentlich schon komplett viel wert ist, hierher zu kommen.
Es geht also ums Lernen, Kontakte knüpfen und am Ende vielleicht sogar den Durchbruch zu schaffen.
Aber die South by Southwest sollten wir jetzt auch nicht nur auf eine Startup-Konferenz reduzieren?
Absolut, denn also wenn man sich mal das Programm anschaut, an 5 Tagen stehen jetzt hier auf der South by Southwest Interactive über 2200 Menschen auf den ganzen Bühnen und da gibt es die unterschiedlichsten Programmpunkte. Es geht um digitale Zukunft, Markenbildung, Gesellschaft, aber eben auch um Medien. Und jetzt gleich nach der Sendung werde ich mir noch anschauen, wie hyperlokale Blogs so ein bisschen die Lücke von eingestellten Tageszeitungen auffüllen wollen und dabei auch zum Teil schon wirtschaftlich erfolgreich arbeiten können. Darauf bin ich sehr gespannt. Aber eine andere Frage, die wurde schon diskutiert, zum Beispiel, was haben eigentlich traditionelle Medien davon, wenn parallel soziale Medien integriert werden? Sprich, wie kann zum Beispiel ein Sender davon profitieren, wenn parallel getwittert wird? Das kennen wir zum Beispiel vom Tatort. Viele Leute kommentieren den Tatort immer am Sonntagabend. Das ist ja in Deutschland ein kleiner Volkssport. Und in den USA gibt es da schon mehr Erfahrungen mit dem Thema, wie auch die Sender da eingreifen. Und die Erfahrungen zeigen, ein kluger Umgang mit Social Media kann im besten Fall sogar die Quote steigern. Das sehen wir zum Beispiel hier beim US-Sender Bravo. Da gibt es eine Funktion, die heißt The Social Edition. Das heißt, die Zuschauer können über Facebook, Twitter und Google Plus Kommentare bei einer Erstausstrahlung abgeben und die werden dann aufgesammelt und ein paar Tage später, wenn genau diese Sendung wiederholt wird, werden diese in einem Laufband integriert. So wird also diese Wiederholung um diese sozialen Kommentare ergänzt und irgendwie entsteht da ja so eine ganz andere Show und die Wiederholung mit dieser The Social Edition, wie es so schön heißt, die haben sogar ja einen prozentualen Zusatz im 2-stelligen Prozentebereich, was die Quoten angeht, wenn man das mal mit den üblichen Wiederholungen ohne diese sozialen Kommentare vergleicht. Und ich glaube, da können sich deutsche Sender noch einiges abgucken.
Lass uns doch zum Ende noch über den Trend des Jahres sprechen. Gibt es den schon?
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also das wird von Jahr zu Jahr schwerer, weil die South by Southwest immer größer wird. Und was das dann für Auswirkungen haben kann, das hat mir der in den USA sehr bekannte Tech-Journalist und Podcaster Leo Laporte erklärt.
One of the things South by Southwest,
die South by Southwest ist dafür bekannt, dass 2007 dort Twitter startete, 2008 kam Foursquare und 2009 Gowalla. Alle haben dort einen großen Start mit anschließendem Erfolg hingelegt. Das hat etwas mit der sozialen Umgebung der South by Southwest zu tun. Eigenartigerweise hat sich seitdem niemand mehr durchgesetzt. Sehr viele Firmen haben sich Twitter, Foursquare und Gowalla angeschaut und gesagt, oh, dort muss man starten. Das hat dazu geführt, dass jetzt hunderte Apps zur gleichen Zeit gestartet werden. Highlight ist so eine App, die ganz klar wegen der South By gestartet wurde. Es gibt aber mittlerweile ein so großes Hintergrundrauschen, dass ich nicht weiß, ob sich Highlight davon hervorheben wird. Und da hat Leo Laporte wirklich recht, die App-Schwemme ist wirklich unglaublich. Aber eine App, die in diesem Jahr immer mal wieder so aufploppt und diskutiert wird, das ist Highlight. Und zwar bei Highlight ist es so, die App springt an, wenn entweder deine Facebook-Freunde in deinem Umkreis von einigen Metern sind und du sie noch nicht gesehen hast, dann wirst du auf deinem Handy benachrichtigt. Oder wenn Menschen im Umkreis ähnliche Interessen auf Facebook angegeben haben, dann werden sie dir auch durch Highlight vorgestellt. Highlight will also Menschen in Echtzeit verbinden und Ähnliches macht auch die ja oft besprochene App Glancy zurzeit.
Was denkst du über diese Apps?
Also ich glaube, Datenschützer, die bekommen bestimmt Pickel, sollten sich Apps wie Highlight oder Glancy nicht nur hier auf der South by Southwest durchsetzen, sondern auch später auf dem Massenmarkt. Ich habe jetzt selbst die App 2 Wochen ausprobiert und lustigerweise haben sich auch 2 Menschen bei mir gemeldet. Sie haben mich angesprochen, ob ich nicht ihr Startup vielleicht mal im Radio vorstellen möchte. Mir selbst hat Highlight in New York eine andere Technikjournalistin vorgestellt und im Silicon Valley war ich auch und dort ist mir dann ein Senior-Produktdesigner von Apple vorgestellt worden Und in der Selbstbeschreibung von ihm heißt es, I make beautiful, useful electronic things for people. Also ich mache schöne, nutzbare elektronische Dinge für Menschen. Aber mehr muss ich auch sagen, mehr als das Austauschen von ein paar Nachrichten haben sich da bisher noch nicht ergeben. Also mehr als eine Spielerei würde ich das jetzt nicht einstufen. Aber auf der anderen Seite gibt es bei Highlight eine große Faszination und deswegen reden da alle drüber. Denn wenn man genauer weiß, was das für Menschen sind, die um einen herum sind, können natürlich rein theoretisch ganz andere soziale Interaktionen entstehen. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass dieses App-Prinzip gar nicht so innovativ ist, denn diese Radarfunktion wird ja auch schon von Dating-Apps schon lange und auch nicht ganz unerfolgreich eingesetzt. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, dass wir alle jetzt solche Apps wie Highlight in einem Jahr auf einmal auf unseren Smartphones haben werden. Und ehrlich gesagt, die wirkliche Killer-App in diesem Jahr bei der South By ist übrigens eine ganz andere, der Regenschirm, denn es ist ziemlich nass, es ist kalt, das ist ganz ungewohnt für Texas in dieser Jahreszeit. Letztes Jahr gab es 30 Grad Sonne und auch viele Grillgelegenheiten, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten.
Ja, auf deinem Blog habe ich dich bereits mit Mütze und Regenweste gesehen, aber die South by Southwest dauert noch bis Montag an und da kann noch viel passieren. Und was da passiert, begleitet Dani auch weiterhin in seinem Blog. Den Link gibt es über twitter.com/medienmagazin. Vielen Dank nach Texas und musikalisch geht zurück nach New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. Ja, man könnte auch in Abwandlung sagen, wenn man es in Berlin-Brandenburg schafft, mit einer Radiosendung zu punkten, dann schafft man es vielleicht auch im Bundesgebiet. Aber das ist ja eigentlich egal. Durch das Internet ist man ja nicht ortsmäßig gebunden. Aber dennoch muss ich mich bedanken bei allen Hörern und Hörerinnen, vor allen Dingen des Medienmagazins, die wieder verstärkt den Weg gefunden haben zum Radio 1 Medienmagazin. Statt 107.000 noch im letzten Abschnitt, also um August herum, kann man nun sagen 116.000 hören. Oder um es ganz genau zu sagen, erinnern sich daran, als die Interviewer zu Hause angerufen haben, dass sie das Medienmagazin gehört haben. 116.000, damit ist das Berliner Olympiastadion jetzt um 41.000 überboten. Wenn man alle Hörer in ein Stadion packen würde, dann müsste man das noch nicht ganz umgebaute Stadion Camp Nou in Barcelona dafür benutzen. Das größte, weltgrößte Vereinsstadion überhaupt. Und ja, da bleibt mir einfach nur demütig Danke zu sagen und weiterhin ja zu werben, mir weiter zu folgen. Wenn man bedenkt, dass zeitgleich bei BB Radio 82.000 jetzt zuhören, bei RTL 104.6 71.000 und bei der Jugendwelle Fritz 71.000, dann kann man schon sagen, dass diese Special Interest Sendung hier offenbar zurzeit in Berlin und Brandenburg die meisten Hörer hat. Bevor wir gleich klären, zusammen mit Sebastian Pertisch, warum möglicherweise Facebook oder Twitter Einfluss haben oder auch nicht, möchte ich Sie noch ganz kurz mit der Meinung der RBB-Programmdirektorin Dr. Claudia Nothelle konfrontieren, die ich fragte, was sie denn aus den Zahlen, das ist ja ein richtiges Datenmeer, muss man schon sagen, zu sehen übrigens unter www.reichweiten.de, was sie aus den Zahlen der diesjährigen Media-Analyse 1 Radio 2012 herausliest.
Die Zahlen verraten mir vor allen Dingen eins, dass es sich lohnt, an den Radioprogrammen zu arbeiten. Wir haben uns ja bei den letzten MAs auch im Medienmagazin jeweils darüber unterhalten und wir waren nicht ganz so glücklich jedes Mal mit den Zahlen. Und dieses Mal sind wir durch die Bank eigentlich sehr zufrieden mit den Zahlen und freuen uns, dass die Hörerinnen und Hörer auch merken, dass wir gearbeitet haben an dem Programm, dass wir sie besser profiliert haben und das ist eigentlich ein schönes Ergebnis für uns.
Gehen wir mal ins Detail, von unten nach oben, also leichte Verluste beim Kulturradio, wie interpretieren Sie die?
Das ist natürlich der Wermutstropfen in den Zahlen. Wir haben vor allen Dingen in Brandenburg Hörerinnen und Hörer verloren beim Kulturradio. Das ist ja eine Region, in der es sehr, sehr viel Kultur gibt, sehr schöne, sehr reichhaltige Kultur und die Hörer dort schätzen auch das Programm. Wir müssen uns also sehr genau damit beschäftigen, was wir machen können, um die zurückzugewinnen.
Radio 1 ist etwa gleich geblieben mit einem statistisch ausgewiesenen Plus von 1000 Hörern. Da dachte man vielleicht, dass der Wechsel der Chefredaktion mehr Bewegung entweder nach unten oder nach oben bringt. Aber man darf nicht vergessen, das ist die Addition aus zwei sogenannten Wellen der Befragung. Einmal eine Frühjahrsbefragung und einmal eine Herbstbefragung, sodass der eigentliche Chefredakteurswechsel etwas davon überdeckt wird. Was sagen Ihnen aber die Zahlen dennoch?
Wir freuen uns, dass Radio 1 die Zahl der Hörer gehalten hat, sogar einige dazu gewonnen hat, denn die Diskussionen um die Veränderungen sind ja sehr lautstark geführt worden. Die Frage, neue Moderatoren, neue Rubriken, was ändert sich, wie viele Beiträge laufen in einer Stunde und all darüber ist ja sehr viel diskutiert worden. Wir stellen fest, dass mindestens jetzt bei dieser MA die Hörerinnen und Hörer das durchaus geschätzt haben und nicht weggegangen sind. Und weitere Veränderungen laufen ja noch. Gerade die regelmäßigen Radio 1-Hörer, die stellen ja fest, dass sich viel tut. Eine neue Literatursendung, weitere Änderungen werden folgen. Und wir setzen auf die nächsten MAs und dass sich das dort deutlich weiter bemerkbar macht, dass der neue Chefredakteur Robert Skopin auch eine gute Arbeit leistet.
Das Inforadio hat durchschnittlich 42.000 Hörerinnen und Hörer. Das wäre eine Tagesreichweite von 5%, ein Plus von 1.000 Hörern. Das ist eine Stabilität, die man durchaus aber auch als positive Entwicklung sehen kann.
Ja, das ist ja ein leichter Zugewinn. Und gerade in Berlin wissen wir, dass im Umfeld der Politik und in der Politik selbst viele informationsaffine Hörer sind. Und wenn wir da noch einige von zusätzlich gewinnen konnten, ist das ein guter Ausweis für die Arbeit im Inforadio, dass er für uns auch ein ganz besonders wichtiges Standbein, ein öffentlich-rechtliches Standbein ist, weil wir da ja sozusagen den Informationsjournalismus in Reinform betreiben.
Und es ist ein Special Interest Programm, anders als bei Radio Berlin 88.8. Da erreicht die Welle 83.000 Hörerinnen und Hörer pro Durchschnittsstunde. Das sind hier aber dann doch deutlichere Sprünge, 6.000 mehr als in der letzten Media-Analyse.
Und das in einem Markt in Berlin, der ja so hart umkämpft ist, wie er ist. Denn Radio Berlin kämpft um die gleichen Hörerinnen und Hörer wie viele kommerzielle Sender, allerdings mit einem anderen Programm, eben auch mit einem stärkeren journalistischen Anspruch, mit einer etwas anderen Musikfarbe. Und da jetzt nochmal Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen zu haben, das ist für uns ein schönes Zeichen.
Etwa in der gleichen Hörermenge fischt auch Fritz mit 86.000 pro Durchschnittsstunde, ein plus 15.000 mehr als bei der letzten Messung. Und auch Glückwunsch an die jetzt gerade parallel laufende Sendung Trackback. Die hat nochmal gewaltige 58.000 Hörer dazu gewonnen. Wie interpretieren Sie insgesamt die Fritz-Zahlen?
Das sind Zahlen, die uns natürlich ganz besonders freuen, weil ein junges Radio wie Fritz muss Hörerinnen und Hörer eben immer wieder neu dazugewinnen, weil irgendwann wächst man raus aus der Zielgruppe, wird zu alt und die jungen Hörer, die dazukommen, müssen neu überzeugt werden, ein öffentlich-rechtliches junges Programm einzuschalten. Das ist ja nicht so, dass sie schon lange Jahre immer wieder Fritz hören und einfach dabei bleiben müssen. Die müssen neu überzeugt werden und dass wir mit unserem Programm, mit unserem jungen Programm das geschafft haben, finde ich einen ganz besonders schönen Erfolg. Und dazu kommt noch die Erkenntnis, dass eben junge Menschen weiterhin Radio hören, dass Radio sich nicht einfach zu einem Medium für die ältere Generation entwickelt, sondern dass auch gerade die junge Generation gerne vielleicht über Smartphones, vielleicht mobil immer wieder das Radio einschaltet.
Da kann man vielleicht sogar auch sagen, dass ein zugewonnener Hörer bei Fritz dann doch schon mehr Anstrengung verlangt als ein neuer Antenne Brandenburg-Hörer. Aber da gibt's das Sahnehäubchen, dass hier die Steigerung wirklich sensationell ist. Um 40.000 auf 231.000 Hörerinnen und Hörer. Antenne ist damit wieder deutlich Marktführer. Sicherlich wird sie das natürlich freuen, aber wie interpretieren Sie dennoch die Zahlen?
Also 40.000 Hörer mehr pro Durchschnittsstunde, das ist wirklich eine Zahl, die fast sensationell ist. Und auch da, die Kolleginnen und Kollegen von Antenne haben wahrscheinlich um jeden einzelnen Hörer hart gekämpft. Sie haben sehr hart gearbeitet an dem Programm, haben genauer geschaut, was müssen wir tun, was müssen wir senden, welche Themen müssen wir ansprechen, was machen wir mit der Musik. Und dann in der Gesamtregion Berlin-Brandenburg mit einem so populären Programm wieder die Marktführerschaft zurückerobert zu haben. Wir hatten sie ja bei der letzten MA verloren. Das ist wirklich etwas, was uns im RBB ganz besonders freut. Ein öffentlich-rechtliches Radioprogramm hier in der Region als Marktführer das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Damit ein Glückwunsch an die Kollegen, die das gemacht haben. Und ein Dankeschön vor allem auch an die Hörerinnen und Hörer, die unsere Programme, alle unsere Programme immer wieder einschalten.
Dr. Claudia Notelle, RBB-Programmdirektorin. Und nach dem Service geht es dann auch gleich weiter zur Abhängigkeit möglicherweise von Facebook und Twitter auf die Media-Analyse.
Radio 1 präsentiert
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich mit Sebastian Pertsch zum Thema Facebook. Vorher noch den kürzesten Beatles-Titel aller Zeiten. So, den brauchten wir, das waren 22 Sekunden, den brauchten wir, Sebastian, um kurz den Mikrofonwechsel zu vollziehen. Nicht lange aufgehalten. Du untersuchst seit langem, und das können wir kurz mal einspielen, die Abhängigkeit zwischen Facebook, Twitter auf Radio.
Gibt es ja eine Korrelation zwischen Radios, die nicht erfolgreich sind, und ihrem Auftreten bei Facebook und Twitter? Also, dass die tatsächlich nur überleben können, die in den Social-Media-Plattformen unterwegs sind?
Tja, also es gibt noch keine richtige Untersuchung zwischen den Facebook-Zahlen und den MA-Zahlen beispielsweise.
Das ist mal eine gute Anregung jetzt.
Das ist eine sehr gute Anregung, da werde ich mich mal drum kümmern. Ich denke schon, dass es da eine Verknüpfung gibt, allerdings noch kann man dazu nichts sagen.
Das war am 11. Juni 2011, da habe ich dich interviewt am Rande einer Tagung des Verbands Privater Rundfunk und Telemedien e.V. Du hast inzwischen ein Tool entwickelt, um das mal zu kreuzen, hast auch eine eigene Seite jetzt entwickelt, du bist Journalist, Traxi.de. Oder Traxi, wie nennst du die selbst?
Traxi, ja.
Bei Twitter bist du Rockbär und hast jetzt welche Erkenntnis zum Beispiel, ob Social Media Hörer binden oder sogar ausbauen können bei Radioveranstaltern?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, wenn man es richtig macht, dann werden die Hörer schon gebunden und es wird schon ausgebaut. Ich möchte jetzt nicht ein gutes Beispiel wie Fritz wieder mal aufführen, aber zwei andere, zum Beispiel Flux FM, die interagieren ja sehr gut mittlerweile mit den Hörern, vorher Motor FM, jetzt Flux FM, und die haben auch bei der MA sehr gut zugelegt, immerhin 5% in der Durchschnittsstunde, allerdings bei dieser weitesten Hörerreichweite 30% verloren. Das ist natürlich ein ordentlicher Batzen. Trotzdem stehen die weiterhin auf Platz 1, wenn man sich nämlich die Frage stellt, wie viele Hörer erreicht Flux FM über Facebook? Das sind ja nämlich 14%, oder man kann es auch anders ausdrücken, jeder siebte Hörer ist ein Fan bei Facebook. Radio 1 als anderes Beispiel ist zwar auch bei Facebook und Twitter aktiv, bei den Twitter-Zahlen sehr gut sogar, auf Platz 5 in ganz Deutschland von 370 Radiosendern. Die Interaktionsraten sind sehr gut, diesen Cloud-Score, der die Interaktion misst, also zum Beispiel diesen Gefällt-mir-Button geklickt hat, kommentiert, retweetet wurde und so weiter. Da befindet sich Radio 1 auf, ich glaube, Platz 8, ich habe es nicht genau auf dem Kopf, auf jeden Fall in den Top 10. Vielleicht ist das aber auch ein Grund, warum Facebook nicht so gut abschneidet. Da ist nämlich Radio 1 auf Platz 42, denn ich habe so persönlich den Eindruck, dass die Social-Media-Aktivitäten bei Radio 1 nicht so gut in die Sendungen mit eingebaut werden. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist. Es wird viel gepostet und so, aber
Also ich bin sowieso Facebook gegenüber etwas kritischer eingestellt, weil ich finde, Twitter ist ein Bashing-Medium und Facebook ist so eine Art Freunde-Medium und ich reibe mich gern mit den kritischen Anmerkungen der Hörer, als dass ich mit denen kuschle. Insofern baue ich Facebook eigentlich gar nicht ein. Google Plus mag ich mehr als Facebook. Das hängt mit der Oberfläche zusammen und dass man da nicht jeden sozusagen befreunden muss, der auch nur mit einem in Kommunikation treten will. Insofern wäre jetzt natürlich die Frage, ist denn für Radio 1 mehr drin, wenn wir mit den Hörern mehr Facebooken würden?
Vielleicht. Also wenn wir diese zwei Medien jetzt mal gerade miteinander vergleichen. Flux FM hat doppelt so viele Facebook-Fans, hat aber nur ein knappes Drittel der Hörer von Radio 1.
Ja, aber das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Gibt es tatsächlich eine Abhängigkeit? Also nehmen wir doch mal Sender, die möglicherweise überhaupt gar kein Facebook haben. Sind die zum Misserfolg verdammt oder kann man auch sagen, man kann ohne Facebook viel, viel Hörer einsammeln?
Da kann ich eigentlich nur das vom Juni, glaube ich, wiederholen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, man muss auch differenzieren, um das nicht durcheinander zu bringen. Es gibt einerseits diese Kausalität und die Korrelation. Ich glaube nicht, dass es eine Kausalität gibt, also dass das eine die Wirkung für das andere ist. Ne? Also dass mehr Hörer zum Beispiel die Ursache für mehr Fans sind. Diesen monokausalen Zusammenhang glaube ich nicht, dass es den gibt. Aber ich glaube schon eine Korrelation, das denke ich schon. Also viele Hörer haben häufig auch viele Fans. Also es gibt ja
viele Sender haben viele Fans.
Was habe ich gesagt?
Viele Hörer.
Genau.
Aber das kann natürlich auch sein. Wenn man Radio 1 Hörer ist, hat man viele Fans. Aber vielleicht, was lässt sich noch aus deiner gekreuzten Analyse aus MA-Zahlen und Facebook und Twitter herauskristallisieren? Vielleicht an Erkenntnissen, die man erstmal gar nicht auf dem Schirm hatte. Gab es Überraschungen eventuell?
Also ich habe ja zwei Tabellen erstellt nach der MA. Einerseits diese Hörer pro Stunde und habe mich gefragt, oder habe die mit den Facebook-Zahlen gekreuzt, letztendlich verglichen. Und da ist mir aufgefallen, dass vor allen Dingen die Privaten ganz weit vorne sind, in den Top 20 sogar, dass 18 private Radiosender drin sind in den Top 20 und nur zwei oben, wenn man sich die Frage stellt, wie viel erreiche ich überhaupt über Facebook? Das ist dann schon sehr erstaunlich.
Aber letzten Endes wird ja gemessen tatsächlich durch die MA, was an Hörer erreicht wird und nicht so sehr, was an Facebook-Leuten erreicht wird. Genau. Da gibt's dann, da müssen sich die entsprechenden Radiostationen dann wahrscheinlich neue Geschäftsmodelle ausdenken, die sich kommerziell vermarkten. Also da dann auf den Seiten Werbung schalten. Im Radio nutzt das nichts. Da zählt nur die Media-Analyse, die dieses Jahr wieder über 60.000 Befragte vorzuweisen hatte.
Also es fehlt nach wie vor einfach so eine wissenschaftliche Betrachtung. Nach wie vor, das gibt es nicht.
Dann sei hiermit aufgerufen, gerne wieder zur nächsten Media-Analyse im Sommer. Vielen Dank, Sebastian Pertsch.
Gerne.
Zu erreichen unter Traxi, ne? Ganz einfach traxi.de oder als Rockbär bei Twitter. Vielen Dank. Doppel-Null twittert gerade, dass man Radio 1 auch in Hessen über DVB-C empfangen kann. Und dann kann man dann offenbar auch Folgendes hören.
Countdown läuft. Die Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2012. Unser Star für Baku.
Ab jetzt ist alles anders.
Ab jetzt kannst du die ganze Wahrheit sehen.
Ab jetzt zählt jede Sekunde.
Unser Star für Baku. Ab Donnerstag, 12. Januar, 20.15 Uhr.
Seit Wochen wurde gesucht nach unserem Star für Baku. Nun ist klar, dass Roman Lob Deutschland beim Eurovision Song Contest vertritt. Was dabei außen vor bleibt, ist die Menschenrechtslage in dem Land, das im Kaukasus liegt, zwischen Iran und Russland. Reporter ohne Grenzen zählt den aserbaidschanischen Präsidenten zu den Feinden der Pressefreiheit. Journalisten arbeiten in dem südkaukasischen Land unter ständiger Bedrohung. Wir hatten ja ganz kurz mal Herrn Niggemeier, der vor Ort war, von Spiegel Online, dazu befragen können. Journalisten arbeiten unter ständiger Bedrohung dort und Michael Meyer hat nun fürs Radio 1 Medienmagazin etwas genauer hingeschaut und einen Journalisten aus Aserbaidschan getroffen, der eine Kampagne für mehr Menschenrechte und Pressefreiheit in Aserbaidschan ins Leben gerufen hat. Michael, wie muss man sich tatsächlich die Lage der Pressefreiheit in diesem Land vorstellen?
Also man muss wissen, Ilham Aliyev, das ist ja der Präsident von Aserbaidschan, der führt das Land mit harter Hand, dem stehen aber auch Einnahmen aus den Ölexporten zur Verfügung, also für so ein paar soziale Wohltaten. Aber Reporter ohne Grenzen sagt, also von 23 Fernsehsendern zum Beispiel im Land stehen nur zwei nicht unter direktem Einfluss der Regierung. Etwa 80% aller Zeitungen sind in staatlicher Hand und oppositionelle Gruppen haben nur so ungefähr Zugang zu 10% aller Zeitungen. Also man sieht daran, also die Lage der Pressefreiheit ist alles andere als gut in dem Land. Und ich habe mit Rasul Jafarov gesprochen. Der hat im Juni letzten Jahres eine Kampagne namens Sing for Democracy ins Leben gerufen und der gibt ein paar Beispiele, wie das aussieht in Aserbaidschan.
In 2005, Elman Hussainov, critical journalist, editor-in-chief of.
Im Jahr 2005 wurde Elman Hussainov, ein kritischer Journalist und Chefredakteur eines bekannten Magazins, vor seinem Haus erschossen und niemand wurde dafür belangt. 2007 wurden 10 Journalisten inhaftiert und Aserbaidschan war damit auf Platz 5 der Liste jener Länder mit den meisten inhaftierten Journalisten. Ganz allgemein kann man sagen, es gibt regelmäßig Verhaftungen, Prügeleien und Einschüchterungen gegen Kritiker. Ein weiteres Beispiel. Eine Kollegin, die sich in einer Menschenrechtskampagne engagiert, bekam Drohbriefe, in denen stand, wenn sie sich weiterhin äußert, dann wird ihr Name in der Öffentlichkeit in den Schmutz gezogen werden. Leider verbessert sich an dieser Situation nichts, denn die Behörden sollten diese Fälle untersuchen, aber es passiert nichts.
Michael, wie ist denn die Situation im Vergleich zu Russland? Also da waren ja letzte Woche Wahlen und es gibt ja ein paar wenige verbliebene kritische Stimmen in Russland, wie etwa die Novaya Gazeta, die aber kaum wirklich Einfluss hat. Wie ist es in Aserbaidschan?
Ja, so ein kleines bisschen vergleichbar ist es mit Russland in dem Sinne, dass in den 90er Jahren die Situation deutlich besser war, hat mir Rasul Jafarov erzählt. Da gab es so eine Art gesellschaftlichen Umbruch, aber ansonsten ist die Lage nicht vergleichbar, hat er mir erzählt, denn wie du schon gesagt hast, ein paar kritische Stimmen gibt es ja Minister zumindest in Russland noch, und das sei, erzählt er, in Aserbaidschan völlig anders.
In Aserbaidschan ist die Situation anders, denn alle Radio- und Fernsehstationen sind von der Regierung kontrolliert, auch das öffentliche Fernsehen. Es gibt bei uns keine ethischen Standards, keinerlei Kritik. Es gibt nur die Propaganda der Staatspartei und der Familie des Präsidenten Aliyev. Der Druck auf die Journalisten ist so stark, dass es sehr viel Selbstzensur gibt. Zum Beispiel ist es bei uns so, dass junge Leute gar kein Interesse mehr verspüren, Journalist zu werden, aufgrund all dieser Beschränkungen. Von daher ist die Situation zwischen Russland und Aserbaidschan nicht vergleichbar. In Russland gibt es zumindest ein paar wenige kritische Stimmen, aber die gibt es bei uns überhaupt nicht.
Und wie sieht es im Netz aus? Da werden ja sicherlich auch Blogger unterwegs sein. Werden die zensiert?
Das passiert auch in häufigerem Maße. Also man muss dazu wissen, also diese Blogger-Szene ist in Aserbaidschan noch recht jung. Also die hat sich erst in den letzten 3-4 Jahren so etwa entwickelt. Aber was halt auch ganz interessant ist, diese Bedrohungen gegen die Blogger, die richten sich halt irgendwie auch dagegen, dass die Blogger heutzutage sehr viel mehr über Politik schreiben, als sie das noch vor ein paar Jahren getan haben.
And that's why the attacks started against them. In 2009,
das ist auch der Grund, warum die Angriffe auf die Blogger anfingen. 2009 wurden 2 Blogger verhaftet unter fadenscheinigen Begründungen. Die beiden sind mittlerweile wieder frei. Jetzt ist ein anderer Blogger in Haft, weil er über Facebook zur Demonstration aufrief, zur gleichen Zeit, als in Ägypten die Revolution ausbrach. Auch in seinem Fall war die Anklage völlig aus der Luft gegriffen. Im Allgemeinen ist das Netz zwar freier als die Zeitungen, aber Internetzugänge sind teuer, vor allem in ländlichen Gebieten. Und außerdem hat es in der Vergangenheit schon mehrere Ankündigungen der Regierung gegeben, dass man das Netz stärker regulieren will. Mal sehen, ob das so kommt, aber immerhin, diese Erklärungen hat es gegeben.
In any case, there were some official statements about the regulation of internet.
Nun gibt es im Mai den Eurovision Song Contest. Es gibt sehr viel Aufmerksamkeit für Aserbaidschan. Was erhofft sich Russell Jafarov vom Song Contest? Dass sich etwas ändert? Oder sieht er das eher pessimistisch, dass das nun mal so ein kurzer Moment ist wie in Peking?
Na, die segeln halt quasi unter diesem Mantel der Aufmerksamkeit. Also man muss dazu wissen, diese Kampagne Sing for Democracy, die sind natürlich auch nicht die einzigen, aber die machen halt sehr, sehr viel. Die wollen unter anderem im Zentrum von Baku, der Hauptstadt, also eine staatlich erlaubte Demonstration durchsetzen, aber bislang wenig erstaunlich. Haben sie natürlich nur Absagen bekommen, aber die wollen eine ganze Menge machen und Jafarov hofft, dass durch die Aufmerksamkeit in Europa, also dass sich auch wie in dieser Woche, wo das stattfindet, dann doch mehr Freiheiten in Aserbaidschan durchsetzen lassen.
Wir haben die Chance, all diese Fragen anzusprechen, wenn die Journalisten, die Musiker und all die Fans vor Ort sind und können um Hilfe bitten. Wir verstehen uns so, dass wir dieselben Werte wie die europäische Gemeinschaft teilen. Unseren Kampagnen haben sich schon 30 Nichtregierungsorganisationen und Schriftsteller, Künstler, Musiker angeschlossen. Es geht dabei nicht nur um Pressefreiheit, sondern auch um freie Wahlen, Versammlungsfreiheit und so weiter. Unser Hauptziel ist es, der Weltöffentlichkeit unsere Probleme nahezubringen, etwa auch die strikten Einreisebestimmungen. Nach dem Eurovision Song Contest wird nicht plötzlich alles anders werden, aber wir nutzen die Chance, um auf die Probleme aufmerksam zu machen. Ich hoffe, wir werden Erfolg haben, aber klar, es ist sehr schwierig in Aserbaidschan.
Da kann man also den Journalisten nur Glück wünschen bis zum 26. Mai, dem Tag des Song Contests, und vor allem auch danach. Michael Mayer hat über die Lage der Pressefreiheit in Aserbaidschan berichtet. Einen Link möchte ich Ihnen noch empfehlen: www.pressefreiheit-für-baku.de. Diese Woche in einer Taverne in Athen. Eigentlich nichts Besonderes. Da wird Musik gespielt, da werden Getränke ausgeteilt, da isst man. Aber doch ist es anders, habe ich mir sagen lassen, als ich dort war. Es sind weniger Leute zu Besuch. Es sind viele Plätze leer, also wirklich viele. Und auch einige Gaststätten, Tavernen, Cafés haben geschlossen, weil keiner kommt. Das ist nur eine Auswirkung der Krise in Griechenland. Man feiert, wenn man feiert, zu Hause, und aber das auch nicht mehr tatsächlich so häufig. Geselligkeit weicht und Vereinzelung macht sich breit. Viele denken darüber nach, vielleicht auch auszuwandern.
Das ist auch eine Zeit für Medien, die sehr krisenhaft ist, aber die Griechenland-Zeitung, eine deutschsprachige Zeitung, sieht das natürlich noch ein bisschen anders, weil sie einerseits deutsch gedruckt wird, aber andererseits die griechische Mentalität transportieren möchte. Da kommt man unweigerlich möglicherweise in Konflikte. Ich sage nur der Stinkefinger vom Fokus und andererseits diese Nazi-Vergleiche aus Griechenland selbst. Als Deutscher durch Griechenland zu laufen, ist dann doch nicht ganz so einfach. Und ich fragte den Herausgeber der Griechenland-Zeitung, Robert Stadler, der im Ursprung eigentlich Österreicher ist, aber das ist dann vielleicht dann doch nicht so interessant, wenn man Deutsch spricht in Griechenland, wie er mit diesem Konflikt, mit dieser seltsamen Situation umgeht, einerseits das Land nach außen hin zu transportieren, Griechenland, aber dann doch unter der deutschen, deutschsprachigen Optik.
Ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Natürlich legen wir die Betonung auf deutschsprachige Zeitung, weil wir natürlich Publikum haben aus Deutschland, natürlich vor allem Österreich und der Schweiz. Und wir haben auch einige griechische Leser, die Verbindungen zu Deutschland haben. Aber wir kriegen natürlich diese gespannte Stimmung, die immer wieder hochkommt, auch natürlich über die Zeitung mit.
Am Mittwoch gab es die neueste Ausgabe. Vielleicht blättern wir mal drin. Was ist für Sie und für Ihre Leser wichtig in dieser Woche?
In dieser Woche ist eigentlich das wichtigste Thema dieser Abschluss des Schuldenschnittes. Aber dadurch, dass wir nicht die letzten Informationen für heute reinbekommen konnten, das wird erst morgen oder übermorgen oder vielleicht auch bis Montag abgeschlossen werden, haben wir auch Gott sei Dank noch ein nicht politisches Thema und wir haben uns dafür entschieden, für den Auftritt Griechenlands bei der Tourismusmesse in Berlin uns die Versuche von Seiten der griechischen Regierung, das auch angespannte Klima dort etwas zu normalisieren und im Versuchen, weil die Buchungsrückgänge anscheinend in zweistelliger Höhe sind, die Stimmungslage zu reduzieren und darauf hinzuweisen, dass Griechenland ein sicheres Reiseland ist.
Aber vielleicht nochmal zu dem Artikel mit dem Schuldenschnitt, das wird ja dann interessant. Also Reisen ist ja relativ unpolitisch, da muss man auch neugierig machen und sagen, es ist keine Gefahr, hier kommt weiter her. Ihr habt nach wie vor ja eine herrliche Küste und könnt euch herrlich entspannen. Aber beim Schuldenschnitt hört, glaube ich, so ein bisschen die Gemütlichkeit auf, weil je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, die deutsche oder die griechische oder innerhalb Griechenlands gibt es ja auch unterschiedliche Perspektiven, kann man sich den Unmut oder aber auch die Freude der Leser auf sich ziehen. Es kann ja nicht in ihr Interesse sein, jetzt sozusagen zu polarisieren. Was machen Sie genau? Wie werden Sie oder wie haben Sie in diesem Fall den Konflikt wiedergespiegelt?
Die Philosophie unserer Zeitung ist, die Standpunkte, die oft natürlich differieren, also von Griechenland oder von Deutschland in erster Linie, Verständnis für beide Seiten aufzubringen. Die Stimmung, die auf uns zukommt, auch in dieser Frage, wer zahlt hier zum Beispiel die Kredite, wo es auch die Argumentation von deutscher Seite kommt oder auch von anderen Staaten, warum sollen wir für die Griechen zahlen? Das spielt sich natürlich vor allem in unseren Leserbriefe-Reaktionen mit, wo ein Teil davon sagt, man kann dieses Land nicht kaputt sparen, wir müssen solidarisch sein und den Griechen wieder auf die Beine helfen. Dann gibt es natürlich die andere Position, die eigentlich aber in der Minderheit ist bei unseren Leserbriefen, die sagt, Schluss mit der Hilfe für die Griechen, warum sollen die deutschen Steuerzahler Geld noch für die Griechen ausgeben, die angeblich selber in ihrer Lage schuld sind. Diesen Konflikt versuchen wir natürlich, müssen wir darstellen, also die unterschiedlichen Positionen, aber das, was wir auf jeden Fall vermeiden, sind Verallgemeinerungen, denn die tragen zu einer objektiven Diskussion nicht bei. Also genauso, wenn hier in den griechischen Medien oder griechischen Positionen vertreten werden, die Deutschland mit Nazi-Deutschland gleichsetzen oder wenn von deutscher Seite der Vorwurf kommt, die Griechen wären faul und würden sich gutes Leben machen auf Kosten der anderen. Was Sie angesprochen haben, eben die Krise differenzierter darzustellen, wir haben jetzt schon seit einigen Monaten fast eine Reihe in unserer Zeitung unter dem Titel Gedanken gegen die Krise, wo wir versuchen, eben über Gesprächspartner aus dem wirtschaftlichen Bereich, aus dem Kulturbereich, aus dem universitären Bereich eben Fragen zu stellen, wie konnte es zu dieser Krise kommen, aber welche Chancen bietet auch diese Krise, dass sich gewisse Dinge, die in Griechenland nicht so gut gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen, wie kann man diese Krise als Chance nutzen?
Welche Antworten geben Sie?
Wir haben zum Beispiel jetzt in dieser Nummer von einem griechischen Regisseur, der auf Grundlage von Aida Verdis eine auf die griechische Schuldenproblematik zugeschnittene Version der Aida erstellt hat. Und der, wir haben es auch im Titel, die Welt geht noch nicht unter. Das heißt, dass auch zum Beispiel die Künstler durch die Abkoppelung von staatlichen Unterstützungen neue Formen produzieren, schaffen müssen, Kunst zu machen, also ohne unmittelbar mit dem Staat hier in Berührung zu kommen. Es zeigt sich auch, dass der griechische Film beispielsweise in den letzten 3-4 Jahren im Zusammenhang mit der Krise relativ große Erfolge feiert.
Kreativität ist wahrscheinlich in solchen Berufen eher möglich, als wenn Sie zum Beispiel eine Zeitung machen müssen und die Papierpreise steigen. Sie müssen Ihre Mitarbeiter bezahlen und letzten Endes sind Sie zwar als ausländischsprachiges Unternehmen auch nicht so in den Streiks sicherlich involviert, aber Sie haben knallhart die ökonomischen Zwänge wie Ihre Kollegen. Was machen Sie da ganz konkret? Worin besteht Ihre Kreativität in der Krise?
Unsere Kreativität, ich sage Ihnen nur ein Beispiel, unsere Postgebühren in Griechenland wurden im August letzten Jahres verneunfacht, von einem Monat zum anderen, was natürlich wirklich uns total unter Druck setzt, wie man diese Kosten, die ja nicht vorher einkalkuliert werden konnten, abfängt. Es ist fast unmöglich, das also vorher in die Budgetplanung einzubeziehen. Wir versuchen einfach, vor allem, und das haben wir auch praktisch mit der Krise begonnen, über Buchproduktion ein anderes oder neues Publikum angesprochen werden kann, einfach unseren Leserkreis zu erweitern. Wir haben jetzt 6 Bücher, in dieser Woche wird das 7. Buch jetzt fertig, die sich alle mit dem Thema Griechenland beschäftigen. Also unser neues, das beschäftigt nicht mit der Krise, sondern mit den Oliven und Texten aus mehreren Jahrtausenden. Also man muss einfach versuchen, nicht nur über die Zeitung ein neues Publikum zu kommen, man muss einfach zusätzliche Produktionen machen, wie die Bücher und das Internet für eine Nischenzeitung wie uns bietet auch Möglichkeiten, hier Wege zu finden, Phänomene, mit denen man hier in Griechenland als griechisches Unternehmen konfrontiert ist, etwas abzufedern.
Sie fungieren ja auch als Herausgeber. Müssen Sie Ihren Mitarbeitern Gehaltskürzungen ankündigen oder konnten Sie das bisher noch abfangen?
Wir konnten es bisher noch abfangen, obwohl eigentlich vom Gesetz her, ohne unser Zutun, einfach die Löhne um etwa, ich weiß jetzt nicht die Prozentzahl, um einige Prozent gekürzt worden sind. Es kommt einfach vom Gesetz her, wie ist der Beitrag, der Solidaritätsbeitrag, der für alle Löhne gilt, das wird einfach automatisch abgezogen, ist das dann dem Unternehmer überlassen, ob er das ausgleichen will, ob er das akzeptiert. Bei den größeren Unternehmen, die eben hunderte Angestellte haben, spielt das wahrscheinlich eine Rolle, bei uns nicht so sehr, Gott sei Dank.
Die Werbekunden sparen natürlich auch in der Krise, gerade im Werbebudget. Ich sehe eine Annonce von Bayer, einem ziemlich finanzkräftigen Unternehmen aus Deutschland. Ist das ein besonders lukrativer Kunde oder haben Sie mehrere solcher dicken Fische?
Na, wir haben keine große Anzahl von dicken Fischen, wo man sich sagen könnte, okay, wir haben jetzt 2, 3, 4 Seiten ganzseitig in unserer Zeitung. Das ist nicht der Fall und es ist auch im Zusammenhang mit der Krise sind Budgets sowohl bei Griechen als auch bei Firmen deutscher Interessen gestrichen worden oder gekürzt worden auf jeden Fall. Das spürt man eigentlich von Jahr zu Jahr mehr. Es sind Firmen, die hier engagiert wurden, wieder aus dem griechischen Markt ausgeschieden. Ich nenne nur Aldi beispielsweise, die hier engagiert waren, die auch zu unseren Anzeigenkunden gezählt haben. Da gibt es noch eine Reihe anderer. Also wir werden wirklich torpediert von allen Seiten und versuchen eben durch sehr sparsame, aber Qualität die Krise zu überstehen. Dadurch, dass unsere Kundschaft, unsere Leser sich sehr an unsere Zeitung gebunden fühlt und geografisch verteilt ist, also nicht nur in Griechenland, sondern auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auch anderen Ländern, können wir das halbwegs abfangen.
Wagen Sie eine Prognose, wie es Ihnen in 5 bis 10 Jahren gehen wird und vielleicht auch den griechischen Medien allgemein? Ist es eher ein Hoffnungsschimmer, aus der Krise gestärkt hervorzugehen, oder haben Sie eher pessimistische Ausblicke?
Es gibt, glaube ich, in Griechenland für viele Medien, die stark mit dem Staat verbunden waren. Es gab Budgets bis 2008, 2009 von zig Millionen Euro, die als staatliche Werbung in die Presse geflossen sind, wo meiner Meinung nach nicht immer objektive Kriterien die Grundlage waren, welche Zeitschrift, welche Tageszeitung, welches Medium eine staatliche Werbung erhält. Da war diese Lotto- und Toto-Gesellschaft, da gab es aber auch Anzeigen vom Umweltministerium, vom Kulturministerium, vom Tourismusministerium und so weiter. Die haben natürlich mit äußerst großen Problemen zu kämpfen. Es gibt auch schon zahlreiche Zeitungsschließungen, wo ich glaube ich auch in den nächsten Jahren das noch weiter eine negative Entwicklung haben wird. Für uns selber hoffe ich, dadurch, dass wir eben nicht vom Staat abhängig waren und praktisch als gesundes und unverfälschtes Unternehmen uns hier behaupten müssen, dass wir in 5 oder 10 Jahren besser dastehen als heute.
Und damit sind wir nahtlos rübergerutscht in den Podcast Bonustrack, der 7 Jahre zurückblickt, so nach dem Motto und täglich grüßt das Murmeltier. Auch damals gab es schon die Media-Analyse Radio im März und auch wiedergespiegelt im Medienmagazin wie folgt.
Die Media-Analyse ist ein sehr gutes Verfahren, eine Idee vom Publikum bereitzustellen, an die die meisten glauben und entsprechend bereit sind, dafür auch zu bezahlen und Werbegelder auszugeben. Es ist aber nicht die wissenschaftliche Wahrheit.
Sie erinnern sich vielleicht noch, liebe Gebührenzahler, an diese provokante These des Hamburger Medienprofessors Uwe Hasebrink vom Hans-Bredow-Institut aus dem Radio 1 Medienmagazin vom 27. November letzten Jahres. In dieser Woche gab es wieder Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse, kurz ACMA, an die die meisten glauben und die nicht die wissenschaftliche Wahrheit abbilden, weil sie ja dokumentieren, an was sich am Telefon nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Menschen erinnern, zum Beispiel, welchen Radiosender sie am Vortag in einer bestimmten Zeit gehört haben und nicht das, was sie erstens wirklich eingeschaltet hatten und ob sie überhaupt zugehört haben, was die Werbewirtschaft bestimmt gern wüsste. In Berlin und Brandenburg gab es 5.708 Telefonkandidaten, bundesweit 59.698. Eine für statistische oder für die repräsentative Wahrheit sehr komfortable Größe. Die Radio 1 bescheinigt bundesweit werktäglich in der Rubrik Hörer gestern 69.000 Hörer dazugewonnen zu haben. Für die durchschnittliche Stundenreichweite wird ein Zuwachs um 25% ausgewiesen, also 18.000 Hörer mehr, gleich 90.000 Hörer pro Durchschnittsstunde. Sie finden hier entsprechende Links zu Tabellen im Update der Medienmagazin seit morgen früh. Mit dieser für Radio 1 erfreulichen Entwicklung fällt es vielleicht sogar ein bisschen leichter, als wenn wir verloren hätten, zu hinterfragen, ob es denn nicht eine bessere Methode gibt, um sich der Wahrheit zu nähern. In der Schweiz zum Beispiel wird seit 2001 ein technisches Hilfsmittel benutzt, das wie eine Armbanduhr zu tragen ist und deswegen auch Radio Watch genannt wird. Dieses mit Mikrofon ausgestattete Gerät soll ermitteln, ohne dass der Hörer sich erinnern muss, welche Radioprogramme er gehört hat. Abgesehen von den höheren Kosten dieser Methode, sie ist auch nicht fehlerfrei, wie Dieter K. Müller von der ARD Werbung und Vorstandsmitglied der ACMA erklärt.
Ich bestreite nicht, wenn DAB irgendwann einmal kommen sollte, bin ich mir sicher, dass das Erinnerungsverfahren, wie wir es heute haben, nicht mehr funktioniert, um Sender zu identifizieren. Aber genau das ist auch ein Problem der Radio Watch, die in der Schweiz ja aus besonderen Gründen eingeführt wurde. Die Radio Watch macht einen Akustikvergleich. Die Radio Watch kann nicht erkennen, welcher Sender gehört wurde, sondern die Radio Watch kann nur über Korrelation, Audio-Matching, Zuordnungen mit Wahrscheinlichkeiten angeben, dass Sender A oder Sender B gehört wurde. Wenn zufälligerweise, was ja heute durchaus gang und gäbe ist, bei zwei Sendern fast zeitgleich der gleiche Titel läuft, die Uhr wüsste nicht, welcher Sender eingeschaltet war. Nehmen wir Nordrhein-Westfalen. 40 Lokalradios in Nordrhein-Westfalen strahlen hier 22 Stunden das gleiche Programm aus. Hier. Ein Bürger in Nordrhein-Westfalen, ein Hörer weiß, hat er Radio Köln, Radio Erftkreis oder Radio Leverkusen gehört? Die Uhr wüsste das nicht.
Ich habe gedacht, das technische Verfahren ist insoweit ausgereift, dass in dieser Radio Watch auch ein Empfänger ist, der das, was ein Mikrofon aufnimmt, vergleicht mit einer Art, wie man es von der Stimmanalyse erkennt, dass da Wellen verglichen werden mathematisch und der dann sagen kann, das war mit diesem RDS-Code zu dieser Zeit mit Garantie, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit der Sender, der von demjenigen im Umfeld der Uhr angeschaltet gewesen ist. Ob derjenige das gehört hat, ob der vielleicht Zeitung gelesen hat, das lässt sich ja mit solcher Uhr auch nicht feststellen. Aber zumindest mit einer etwas intelligenteren Methode, dass man auch, wenn zwei Sender denselben Titel spielen, aber da gibt es ja immer irgendwelche Verschiebungen, nicht zur selben Sekunde ist derselbe Takt?
Nein, das ist nicht der Fall. Reines Audio-Matching. Das heißt, wenn im Winter jetzt die Uhr am Armgelenk ja unter einem Mantel ist, dann hört die Uhr so gut wie nichts, aber das Ohr hört immer noch alles. Ja. Es sind Zuordnungen, Audio-Zuordnungen, Korrelationsberechnungen, nicht mehr und nicht weniger. Und deshalb scheint mir dies auch eines der Hauptprobleme zu sein. Aber es kommt noch ein anderes dazu. Wenn heute ein Radiointerview durchgeführt wird, die Befragungsperson wird systematisch per Zufall ausgewählt. Die Befragungsperson weiß nicht, was auf sie zukommt. Da ruft ein netter Interviewer an, stellt ein paar Fragen, irgendwann auch zu der Radionutzung. Man weiß vorher nicht, ja, um was es geht, was auf einen zukommt. Wenn man aber die Uhr erhält, ja, dann weiß jeder, der die Uhr tragen soll, er ist jetzt eine Woche im Dienste der Radioforschung unterwegs. Auch wenn er nie Radio gehört hat, er wird dann mal Radio hören, er muss ja die Uhr testen, er muss ja dem Institut einen Gefallen tun. Man nennt das im Fachjargon Konditionierung der Befragungsperson. Sie weiß, um was es geht. Und ich vermute mal ganz einfach, dass im Ergebnis dann ein verfälschtes Nutzungsverhalten dokumentiert werden würde und nicht das Reale, das man per Zufall abfragt, mit allen Stärken und Schwächen, die jedes Instrument hat. Aber wie gesagt, irgendwann muss man vielleicht einmal abwägen, ja, ob das eine Instrument dann doch möglicherweise die Schwächen des anderen ausgleicht.
Nun gibt es ja das, was Sie beschrieben haben beim Fernsehen schon jahrelang, das GfK-Meter muss auch von demjenigen, der den Fernseher anschaltet, noch extra bedient werden. Er muss die Anzahl der Personen, die sich im Raum befinden, noch mit eingeben und so weiter. Und da gibt es ja auch Manipulationsmöglichkeiten. Die Kollegen in Nürnberg bei der GfK haben offensichtlich damit nicht solche Probleme, technische Geräte noch einzuschalten, um das Fernsehnutzungsverhalten irgendwie zu erfassen. Andererseits ist doch das, was Sie jetzt methodisch machen mit der KATI, mit der computergestützten Telefonumfrage, auch, sagen wir mal, unter den Hörfunkmachern etwas sehr umstritten, weil ja damit tatsächlich das Erinnerungsvermögen abgerufen wird und nicht das tatsächliche Hören der Radioprogramme. Also hier wird ja nicht gemessen, was haben die Leute gehört, sondern woran können sie sich erinnern. Und demzufolge sind auch die Hörfunkprogramme darauf aufgebaut, gerade in dieser MA-Befragungszeit, möglichst in die Gehirne hineinzuknallen. Und damit gibt es so eine Art Rückkopplungseffekt, dass die MA letzten Endes das Hörfunkprogramm variiert, beeinflusst, manipuliert, könnte man vielleicht sagen.
Ob und wie weit ja solche Maßnahmen das Antwortverhalten bei der MA beeinflussen, ist strittig. Ich glaube aber im Ergebnis marginal, weil eine Hörerbindungsaktion, und sei sie durch ein noch so ja intelligentes Gewinnspiel ausgelöst, ja kann letztendlich dazu führen, dass sie einen Hörer bindet. Dann war diese Marketingmaßnahme ein Erfolg. Plakate sind auch dazu da, um Produkte bekannt zu machen. Ein Hörfunksender, der seinen Namen nicht bekannt macht, seine Frequenz nicht kommuniziert, der hat irgendwo Pech. Aber was würde passieren, hier, wenn angenommen in Berlin hier so eine Uhr im Einsatz wäre? Sie würden keine Plakate mehr sehen. Die sind vollkommen überflüssig. Ja, ich kann Ihnen nur empfehlen, hier, dass Sie viele Autos Ihres Senders mit Lautsprecher bestücken und durch die Stadt fahren und Ihr Programm in voller Lautstärke ausstrahlen, weil irgendwann wird ein Uhrenträger mal in der Nähe hier vorbeikommen. Und ja, deshalb habe ich dies auch als akustischen Staubsauger bezeichnet und die Uhr wird die Geräusche auffangen. Der Hörer, der Befragte, der Uhrenträger, der wird sich überhaupt nicht daran erinnern, dass er den Sender gehört hat, weil dies allgemeiner Lärm war in der Stadt hier. Aber ja, er wird als Hörer identifiziert, weil die Uhr diese Geräusche vom Auto mit Lautsprecher abgestrahlt ja, erfasst hat. Also das wäre dann meines Erachtens die Zukunft in Berlin. Wenn Uhrenträger unterwegs sind, fahren viele Autos mit Lautsprecher durch die Stadt.
Das wäre dann auch wieder eine Chance einer Wiederbelebung der froschgrünen 100,6 S-Bahn, die die Fahrgäste ja schon vor Jahren mit eben diesem Programm während der Fahrt, ohne dass man sich wehren konnte, beschallt hat. Durch die Radio-Watch-Methode würde das vermutlich mehr Nachahmer finden, als uns lieb wäre. Zu ergänzen ist, dass in Großbritannien die Radio-Watch im Test sehr schlecht abgeschnitten hat, nur Nur 32% aller aufgefangenen Geräusche konnte sie richtig identifizieren.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu verwenden.